Heute bei «Apropos» Neurodivergenz. Plötzlich sind alle neurodivergent. Oder besser, plötzlich hört man den Begriff überall. Billie Eilish redet über ihr Tourette-Syndrom.
It's something I've lived with my whole life and everybody knows, like everybody in my family, all my friends, all the people that are closest to me know I have it and it's not anything different, you know?
Der Elon Musk über sein Autismus.
I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL.
Der Richard Branson über seine Dyslexie.
My dyslexia was a problem throughout my school life. Now, although my spelling is still sometimes poor, I consider my dyslexia a superpower.
Und Paris Hilton über ihres ADHS.
I just wish there was someone out there that would have talked about it back when I was a teenager, because back then no one was talking about ADHD, so...
Viele von ihnen nennen sich jetzt neurodivergent. Was genau bedeutet das? Ist es eine Art Superkraft, wie man das auf sozialen Medien häufig darstellt? Oder ist es einfach nur ein Modebegriff? Über das reden wir heute mit der Sophia Miroschnick vom Leberressort. Und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basel und Berner Zeitung» und den anderen Medientiteln. Ich heiße Philipp Loser. Hi Sophia.
Hi, danke für die Einladung.
Sehr gerne, das ist eine Premiere heute. Schön bist du. Sag, wann bist du selber zum ersten Mal über den Begriff Neurodivergenz gestolpert?
So genau weiss ich das nicht mehr. Das muss ungefähr so vor einem halben Jahr sein, auf TikTok, wo ich gescrollt bin, auf meiner For You-Page und dann ein TikTok entdeckt habe, wo ich mich gespiegelt habe drin oder wo ich mich ertappt gefühlt habe. Und zwar ist es dort umgegangen, dass man, wenn man, ich tue jetzt stark paraphrasieren, aber wenn man das gleiche Lieblingsessen immer wieder isst oder einen Lieblingssong bis zum geht nicht mehr hören, bis man ihn nicht mehr hören kann, dann sieht das ein Anzeichen, dass man neurodivergent sein könnte. Und das war für mich dann so der Moment, oh, okay, ja, das bin ich, das ist meine Diagnose, alles erledigt.
Interessant, hast du ein Lieblingsessen, das du immer wieder isst?
Ja, der asiatische Gurkensalat. Der ist... Der hat es mir angetan. Das kommt bei mir sicher 2-3 Mal pro Woche einfach auf den Teller.
Sehr gut. Wie gehört, du bist ein bisschen ironisch noch, wenn du sagst, alles erledigt, steckt ein bisschen mehr dahinter, hinter dem ganzen Begriff. Kannst du mir zuerst vielleicht mal sagen, woher kommt der überhaupt? Woher kommt Neurodivergenz? Und wer hat diesen Begriff zuerst populär gemacht?
Also wer es sozusagen erfunden hat, sage ich mal, das weiß man nicht so genau. Es gibt diverse Theorien. Die Expertinnen, die ich mit ihnen geredet habe, die vermuten, dass der Begriff auf die US-amerikanische Aktivistin Kassian Assasumasu zurückgeht. Die hat etwa so um das Jahr 2000 den Begriff stark geprägt, ist selber auf dem Autismus-Spektrum. Es gibt aber auch eine australische Soziologin, die heisst Judy Singer. Die hat den Begriff eigentlich schon in den 90er Jahren verwendet. Aber so genau weiss man es nicht.
Und dir war klar, als du das auf TikTok siehst, was sich hinter dem genau verbirgt?
Ja, also ganz am Anfang dachte ich, ja klar, ist doch logisch. Und je mehr, dass ich so down the rabbit hole gegangen bin, umso mehr habe ich gemerkt, so, hey, nein, eigentlich verstehe ich überhaupt nicht, was es ist. Irgendwie ist es alles und doch nichts. Irgendwie ist es ADHS, aber dann doch auch nicht nur. Und je mehr, dass ich dann irgendwie in den Algorithmus abtaucht bin, umso verwirrter bin ich geworden, ehrlich gesagt.
Aber am Schluss bist du aufgetaucht und jetzt bist du bei uns und kannst uns sagen, was ist jetzt genau neurodivergent?
Genau. Also ich habe dann mit diversen Expertinnen geredet, also mit der Psychiaterin, mit der Psychologin, die sich damit beschäftigt und auch einer Pädagogin, die selber mit Autismus-Spektrum lebt und sich auch dort auskennt. Und sie haben mir dann so erklärt, also neurodivergent beschreibt eigentlich Menschen, die neurokognitive Funktionen, die Funktionen, die neurokognitiv sind, das erkläre ich gerade, aber bei diesen Personen weicht das so von der Norm ab, sage ich mal. Und das muss aber so abweichen, dass es tatsächlich auch zu Einschränkungen kommt oder dass die Personen auch einen Leidensdruck haben. Neurokognitiv ist auch wieder so ein Begriff, aber es meint eigentlich nur Wahrnehmung, Denken, Kommunikation oder Lernen oder ganz allgemein einfach das Verhalten.
Mhm. Also wenn ich es ein bisschen übersetze, jetzt, dann heisst es eigentlich, das Hirn ist ein bisschen anders, funktioniert ein bisschen anders. Aber wenn man jetzt das auf die ganze Menschheit überstülpt, sind wir nicht alle ein bisschen neurodivergent? Funktionieren nicht alle Hirne ein bisschen unterschiedlich?
Das ist eine sehr gute Frage, die habe ich mir bei der Recherche auch lang gestellt. Weil ja eben genau alle in einer gewissen Art anders funktionieren. Wir alle haben irgendetwas an uns, wo wir nicht der Mehrheit entsprechen. Sei es irgendwie im Denken oder im Aussehen oder in der Kommunikation. Wir sind ja nicht einfach alle gleich. So. Und diese Tatsache ist wahr und eben weil wir alle anders funktionieren und auch jedes Nervensystem anders funktioniert, auch für das gibt es ein Wort. Das ist dann Neurodiversität.
Okay, und was ist das genau?
Das ist nicht das Gleiche wie Neurodivergenz. Man kann sich so merken, Neurodiversität meint eigentlich eben, wir sind alle divers. Also so eine Art natürliche Vielfalt von Wahrnehmung, vom Denken, von der Kommunikation, vom Verhalten, vom Lernen und so weiter. Und Divergenz würde dann aber auch zeigen, hey, Achtung, da divergiert etwas, da driftet etwas auseinander, da ist etwas nicht so wie bei den meisten. So. Das ist der Unterschied.
Okay. Und wie heissen alle anderen?
Die sind dann neurotypisch.
Okay.
Das heisst, dass man eigentlich so funktioniert, dass es eben nicht zu Leidensdruck oder Einschränkungen kommt. Und ja, es ist noch schwierig, da die Grenzen zu ziehen, aber ich habe so ein einfaches Beispiel, was vielleicht ein bisschen plastisch machen kann. Das hat mir auch die Psychologin hat mir das erklärt. Die meisten von uns sind in der Lage, zum Beispiel jetzt wirklich so 8 Stunden in einem Grossraumbüro zu arbeiten. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen mühsam, man wird auch abgelenkt oder es gibt Gerüche, die einem unangenehm sind oder nervig sind, aber man hält es aus. Man muss sich nicht irgendwie stundenlang sich davon erholen davon, sondern es geht. Man hält es aus, 8 Stunden. Es gibt dann aber Menschen, die wirklich einfach so sensibel, sensitiv, so eine krasse Wahrnehmung haben, dass sie das keine 2 Stunden pro Woche aushalten. Und das sind oft neurodivergente Menschen. Aber zum Beispiel für hochsensible Menschen kann das etwas ganz Alltägliches zu einer grossen Qual werden. Also das Grossraumbüro wird wirklich zu einer Qual. Das ist jetzt lustig, aber es ist ernst. Eine Betroffene hat mir zum Beispiel erklärt, wie schrecklich das für sie Zugfahrten sind. Sie haben oft Zusammenbrüche, also wirklich so komplett Meltdowns, wo sie einfach gar nicht mehr stehen, sehen, schauen, laufen, wo sie wirklich gar nicht mehr geht. Und das einfach schlicht ab der Tatsache, dass so viel Reiz auf einmal auf sie zukommen. Und das ist dann das, was Experten dann meinen mit Leidensdruck. Also ich habe jetzt keine Einschränkung davon, dass ich 3-mal pro Woche Gurkensalat esse. Wirklich nicht. Ich leide nicht daran, ich genieße es. Aber wenn ich kaum Zug fahren kann, will ich dann wirklich zusammenbrechen, weil es zu viel wird. Das ist das, was Leidensdruck bedeutet.
Es sind diverse Krankheitsbilder, die jetzt unter dem Begriff zusammengefasst werden. Kannst du mir sagen, welche?
Also es gibt diverse und es gibt wie keine klare Trennlinie. Es ist, Neurodivergenz ist so eine Art Umbrella-Begriff, also so ein Schirm. Umbrella heisst ja Schirmbegriff, wo sich ganz diverse medizinische Diagnosen darunter versammeln. Und ursprünglich hat das eigentlich gemeint Menschen mit Autismus oder auf dem Autismus-Spektrum oder ADHS. Heute werden wie diverse Definitionen auch Hochsensibilität, Hochbegabung, Lesen, Rechenstörung, also Dyslexie, Tourette oder Koordinationsstörungen dazugerechnet. Mhm. Aber eben, es gibt wie nicht so eine Liste, die klar sagt, das ist jetzt neurodivergent oder nicht. Es kommt sehr darauf an, wem das man jetzt gerade zuhört oder welche Expertin das man jetzt gerade liest. Aber so klassische Depressionen oder Angststörungen gehören eigentlich nicht dazu. Je nachdem, die sind dann doch auch dazu gerechnet. Es gibt auch viele Überschneidungen. Also zum Beispiel eine Person mit ADHS hat auch ein höheres Risiko für Depressionen zum Beispiel.
Also vielleicht ganz banal gefragt, woran merkt man denn, ob jemand neurodivergent ist oder nicht?
Ja, das ist für mich eine wahnsinnig schwierige Frage, auch noch jetzt zu beantworten. Vor allem, ich bin keine Medizinerin und es ist auch keine medizinische Diagnose. Also Mediziner würden jetzt in einem klassischen Sinn wirklich so das Diagnosemanual vornehmen und abklären, ob man zum Beispiel ein ADHS hat oder Autismus hat. Und da gibt es diverse langwierige Abklärungen. Das kann Wochen bis Monate dauern. Das sind so Tests, die man macht, Interviews, auch mit dem Umfeld, Beobachtungen. Und dort schaut man so ein bisschen auf das Ausmaß, wie lang das es auch schon so ist, auch der Leidensdruck, Kontextbreite, das ist auch noch so ein Stichwort, das ist so ein bisschen die Anzahl der Einschränkungen, die man hat im Leben. auch wenn es angefangen hat, wie sich das entwickelt hat, wo vor allem aber, dass es einen beeinträchtigt. Und auch da wieder das Entscheidende ist wirklich der Leidensdruck von der Person selber. Und das kann für alle anders sein. Genau.
Und das ist dann der Unterschied dazu, ob man einfach ein bisschen schusselig ist oder wirklich halt neurodivergent, wenn man darunter leidet?
Ja, das ist recht ein Spagat. Also es gibt auch viele Sachen, die quasi neurotypische Menschen haben, die so ein bisschen in das Neurodivergente hineingehen, die aber noch nicht, noch nicht ein Leidensdruck sind. Ja. Ich sage jetzt mal so ab und zu den Schlüssel noch liegen lassen oder nicht gerne Smalltalk haben. Das ist noch das eine. Aber wenn man wirklich so nach 10 Minuten Smalltalk sich nachher muss 2 Stunden hinlegen, so hat es mir zum Beispiel auch eine Psychologin erklärt, dann kann das durchaus ein Anzeichen sein. Aber es ist schon auch sehr, in der Recherche habe ich gemerkt, es ist recht ein Spagat, den man da machen muss, dass man nicht verharmlost einerseits und sagt so, hey, tut doch nicht alle so schwierig, es ist alles ganz normal. Aber auch nicht schönredet und sagt, hey, es ist alles nicht so schlimm. Also das ist recht schwierig und ich glaube, dort muss man ganz fest aufpassen. Vor allem auch, vieles wird zum Beispiel auch nicht erkannt. Also zum Beispiel ADHS oder Autismus bei Frauen im Erwachsenenalter ist wahnsinnig schwierig zu diagnostizieren, weil sie auch, man sagt dem Masking, also man maskiert es quasi, man überspielt es. Und gerade wenn man selber betroffen ist, wahrscheinlich dann auch, sagt sich so ein bisschen, hey, ich tue das jetzt so ein bisschen abdrücken, blöd gesagt. Und dann haben ja viele Berichte, dann kommt es ganz lange nicht zu einer Diagnose, obwohl es eigentlich würde helfen. Das heisst, so ganz genau kann ich das bis am Schluss nicht sagen, wo hört Schusseligkeit auf und dann fängt Neurodivergenz an. Das ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich und man muss wirklich so all die Kriterien zusammen anschauen.
Das heisst, es wird auch abgeklärt, wenn man Verdacht hat auf das.
Genau. Also man kann das wunderbar abklären, in der Schweiz auch. Ich höre aber von vielen Menschen, dass die Wartezeiten im Moment recht lang sind. Also so, die Rede ist so von 6 Monaten bis zu einem Jahr, um zum Beispiel das ADHS abzuklären. Und dann überrascht es mich halt auch nicht, dass wirklich so auf Social Media ganz viele Leute gegenseitig versuchen, einander zu helfen oder Diagnosen, Selbstdiagnosen zu stellen. Das ist, also oft sind die Leute ja auch mit Spezialinteressen oder auch mit Talent gesegnet, dass sie sich so ganz wahnsinnig gut reinfuchsen können, jenste Studien lesen und dann auch wissen, von was sie reden. Also nicht alles, was jetzt irgendwie online zu finden ist, ist schlechte Information. Aber ich würde trotzdem sagen, immer mit Vorsicht genießen. Also. Abklären, wenn dann seriös.
Wenn man jetzt alles zusammennimmt, was du sagst, ist es am Schluss nicht einfach auch eine Umdeutung von einem Krankheitsbild, das negativ behaftet ist, zu etwas, wo etwas eher Positives ist auch?
Ja und nein. Das ist jetzt eine unbefriedigende Antwort, aber es ist ein bisschen beides. Also Neurodivergenz und so der Gegenbegriff neurotypisch ist sicher auch ein Versuch, so ein bisschen wegzukommen von dem Denken, die Normalen und die anderen oder die Normalen und die Nicht-Normalen. Weil das ist sehr wertend, das ist auch stigmatisierend. Und dass man damit versucht, so zu einer Entstigmatisierung beizutragen, ist, glaube ich, bitter nötig im Moment, auf jeden Fall immer noch. Aber gleichzeitig passiert es oft so, dass man so ausdeutet, dass man dann denkt, Autismus, Dyslexie und ADHS, das ist alles eine Superkraft. Oder man erklärt es, man verklärt es dazu. So. Und da sind alle Experten unisono so, dass sie da davon warnen. Weil sie einfach sagen, hey, klar, es gibt Leute auf dem Autismus-Spektrum, die eine Hochbegabung haben, ausgeprägte Spezialinteressen, die können wahnsinnig nützlich sein, die kann man auch wirtschaftlich, ökonomisch super brauchen, wenn man das nötige Umfeld schafft. Oder auch die Kreativität von einem ADHSler zum Beispiel ist unschlagbar. Also da kenne ich auch super Beispiel. Aber wichtig ist wirklich, wieso, das ist oft mit viel Stress und auch einer wahnsinnigen Erschöpfung verbunden. Also es gibt wirklich viele Leute, die dann nach so einem kreativen Schub, wo sie sich wahnsinnig auspowern, super kreativ sind, dann wirklich einfach mal 2 Wochen, 3 Wochen einfach extrem kaputt sind. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also das ist, kann sehr belastend sein. Also jemand hat mir zum Beispiel auch erzählt, die Person kann wirklich maximal 40% arbeiten, weil mehr einfach nicht geht. Es ist unerträglich sonst. Das ist, da muss man sich dann irgendwie herlegen, Augen zu, Storen zu und einfach runterfahren. Und ich glaube, teilweise romantisiert man es fast ein bisschen, dass man das Gefühl hat, oh, ich kann jetzt dieses und jenes und bin entsprechend kreativer oder kann anders denken, sondern das mag alles stimmen. Aber oft kostet es die Betroffenen auch sehr, sehr viel Kraft.
Interessant ist ja, dass man gerade in Amerika recht viele prominente Leute hört, die die Neurodivergenz von sich selber auch als eine Art Superkraft definieren, gerade im Tech-Bereich zum Beispiel.
Ja, das ist der Richard Branson, wenn ich jetzt richtig ausspreche, von Virgin. Oder der Alex Karp, der ist ja viral gegangen, der CEO von Palantir, weil er versucht hat, sich auf einem Stuhl zu halten und das da wirklich kläglich gescheitert ist.
Also zum ruhig sitzen, oder? Das hat nicht
zum ruhig sitzen, genau. Also das ist ein recht lustiges Video, wo er sich dann wirklich so bewegt auf und ab und kaum kann still sitzen. Er hat für das viel Kritik bekommen online. Und als Antwort hat jetzt Palantir, also seine Firma, so ein Fellowship, also ein Förderprogramm für neurodivergente Personen lanciert. Und das sind natürlich schon Beispiele von wahnsinnig erfolgreichen Menschen. Also das kann eine Superkraft sein, aber für viele ist es das nicht. Für viele ist es teilweise vielleicht eine Superkraft, die sie nutzen können, die aber, wie ich schon gesagt habe, wirklich wie so mit viel Erschöpfung, mit viel Kosten verbunden ist, die nicht einfach so schnell abzurufen ist. Und man wird plötzlich Milliardär, nur wenn man neurodivergent ist. So einfach ist es leider nicht.
Und du hast gesagt, Stigmatisierung ist ein recht grosses Thema. Es gibt ja aktuelle Diskussionen innerhalb der Fachgesellschaft für ADHS, wo jetzt im Moment sehr ernsthaft diskutiert, ob man soll die eigene Krankheit anders nennen.
Ja, es gibt Menschen, die so eine neutrale Namensgebung fordern. Auch im wissenschaftlichen Diskurs wird das jetzt diskutiert. Die Schweizerische Fachgesellschaft, die du jetzt genannt hast, ADHS, soll, glaube ich, im Frühling 2026 darüber diskutieren. Das hat Alexandra Arecker aufgeschrieben im Sommer schon in einem Artikel. Und da gibt es diverse Positionen dazu. Also die Forderung ist eigentlich klar, dass man quasi bei ADHS nicht von einem Defizit oder von einer Störung redet, was an sich ja verständlich ist. Aber die Meinungen gehen auseinander. Also die einen wünschen sich, dass das neutraler formuliert wird, die anderen finden so, hey, es braucht auch klare Kriterien und Abgrenzungen und ADHS ist eigentlich schon etabliert, man versteht das. Und wiederum anderen ist es eigentlich ein bisschen egal, wie man das nennt. So. Was ich schon gemerkt habe, was, glaube ich, im Moment im Diskurs wahnsinnig wichtig ist, den Leuten, die auch betroffen sind, wo man das mehrfach gesagt hat, ist, dass man so nicht nur die Abweichung oder die Störung nennt und zeigt und das so als in Stein gemeißelt anschaut, sondern auch betont, dass man kann sagen kann, so, hey, mit gewissen einfachen Eingriffen, sei es zum Beispiel denen erlauben, dass sie 4 Stunden im Büro arbeiten müssen statt 8, dass man mit so Sachen eigentlich wahnsinnig viel raushelfen kann und ihnen auch leichter machen. Also es gibt zum Beispiel die Supermärkte, die gewisse Stunden haben, wo sie zum Beispiel das Licht dämmen oder die Musik runterfahren, die für autistische Menschen erleichtern soll, dass sie einfach in Ruhe einkaufen können. Und das Verständnis fördern ist, glaube ich, für viele gerade im Moment recht zentral.
Muss man auch etwas dagegen tun, wenn man merkt, man ist neurodivergent?
Ich würde jetzt pauschal sagen, aber ich bin keine Medizinerin, aber ich würde sagen, nein, muss man nicht. Ich finde, das, was jetzt im Netz passiert, ist eigentlich eine gute Entstigmatisierung. Also ich soll sagen, eben auch da wieder der Leidensdruck. Wenn man merkt, es geht nicht mehr gut, ich kann den Alltag nicht bewältigen. Oder ich kann das schon gar nicht können und habe jetzt gemerkt, ah, vielleicht würde sich da etwas machen lassen mit Medikamenten oder Therapie oder weiss nicht was. Unbedingt abklären lassen, aber von Fachexperten, nicht von mir hier. So. Aber wenn ich glaube, schon würde warnen, ist, dass man nicht alles, was online gerade als mögliches, so wie bei mir jetzt mein Gurkensalat, ich bin wegen dem noch nicht neurodivergent. So, da würde ich wirklich zur Vorsicht mahnen. Und wie auch für ein Verständnis für die Betroffenen, die dann wirklich auch tatsächlich darunter leiden und nicht wenig.
Was soll man machen, wenn man selber nicht sicher ist, ob man das ist oder nicht?
Gut, man kann sich informieren, sich mal einlesen. Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man sich auf den entsprechenden Kanal informiert. Also für jede Diagnose gibt es eigentlich auch Infos, die bereitgestellt werden. Also die Schweizerische Fachgesellschaft ADHS, die du vorhin genannt hast, oder ELPOS ist auch so eine ADHS-Organisation, die haben viele Infos online. Für Neurodivergenz gibt es eine gute Webseite neurospektrum.ch. Die haben dort ganz viele nützliche Infos, die eigentlich über alles informieren, über alle Krankheiten oder Diagnosen, sagen wir, die unter der Umbrella, unter den Schirm fallen. Und wenn der Leidensdruck jetzt wirklich wahnsinnig hoch ist oder auch nur ein bisschen hoch ist, dann würde ich via Hausärztin, Hausarzt das mal abklären und dann sonst zu Psychologin oder Psychiaterin vom Vertrauen.
Zum Schluss jetzt noch, glaubst du, das Wort wird sich halten?
ich glaube, das ist schon da und geht nicht mehr weg. Vor allem bei den Jungen ist das eigentlich schon ein fixer Bestandteil des Wortschatz. Ich glaube nicht, dass es wieder weggeht. Ja, ich glaube, umso wichtiger ist es auch, dass wir uns mit damit auseinandersetzen und uns vielleicht fragen, wo können wir den Menschen behilflich sein. Eben, ich habe das Beispiel mit dem Supermarkt gebracht. Aber auch sonst so grundsätzlich Interesse. Oft ist man ja so, zum Beispiel, wenn man im ÖV sitzt und jemandem begegnet, der sich aus unseren Augen seltsam verhält. Die erste Reaktion ist ja so, Abstand gewinnen, ich weiss ja nicht, das ist ein bisschen komisch. He? Und dort haben wir auch viele Betroffene gesagt, hey, sie wünschen sich einfach Offenheit und Interesse und nicht, dass irgendwie alle das Gefühl haben, alle Autisten können gar nicht in die Augen schauen. Das stimmt einfach nicht. Also es gibt ganz viele Menschen auf dem Autismus-Spektrum, die das sehr wohl können. Und da reicht es einfach, wenn man mal hergeht und fragt, so, hey, was würde dir helfen? Ich merke, es geht nicht gut. Kann ich dir etwas tun? Oder was würde dir helfen? Ich glaube, da können wir schon noch einen besseren Umgang zusammenfinden und daran arbeiten.
Danke vielmals.
Danke dir.
Der Text von Sophia Miroschnik über Neurodivergenz in all ihren Facetten können wir noch sehr gerne verlinken. Diese Folge von Apropos hat Jackie Wechsel produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.